Philipp.
Hallo Antonia.
Ich muss umstecken. Ich höre nichts.
Wie, du hörst nichts?
Moment. Whatever. Hörst du mich?
Ich höre dich, ja.
Wie ist es, Jung?
Gut geht's mir. Ich nehme einen Schluck Kaffee. Den habe ich mir gerade noch gemacht, weil ich mich auf ein schönes, langes, gemütliches Vogelgespräch mit dir freue.
So gemütlich,
oder?
So gemütlich. Wir haben ja, wir wurden ja kritisiert von unserem Riesenteam, was hinter uns steht und unseren Podcast zusammenbaut. Das sind also etliche Menschen.
Was hier was uns auch immer abtupft, wenn wir ins Schwitzen
abtupft,
kommen.
Kaffee bringt und auch Recherchearbeit leistet.
Ja,
sehr
genau.
Gut. Ja.
Und im Sommer Luft zuwedelt.
Ja, genau. Wurden wir kritisiert, dass wir zu viel schlürfen und schmatzen.
Ich kann nicht mehr.
Also nur, dass du Bescheid weißt.
Warte mal, ganz kurz noch einen Schluck Kaffee.
Ich auch. Der Kaffee. In der Kaffeebord.
Oh, lecker. So. Also, okay, nehmen wir uns natürlich zu.
Okay.
Nehmen wir uns natürlich zu Herzen, wie man bei euch im Rheinland sagt, oder?
Nee, also vor allen Dingen ich habe wohl ein... Schmatze die ganze Zeit rum.
Die ganze Zeit rum. Hast die ganze Zeit irgendwie so Chips am Start.
Ja, und das wird immer, dieser Podcast wird immer anstrengender, weil ich die ganze Zeit versuche, nicht zu schmatzen.
Ja, was wir alles nicht dürfen. Nicht,
wir dürfen eigentlich nichts mehr außer ausreden lassen den anderen, nicht mehr dazwischenreden, nicht schmatzen und überhaupt am besten, so, aber jetzt wollen wir loslegen.
Genau,
was hast du getan heute schon?
Was ich heute getan habe. Also ich muss sagen, die Sonne scheint heute wieder ganz schön. Gestern war ein regnerischer Tag, was eigentlich auch natürlich gut ist. Es wird sich hier schon groß beklagt in meinem Dorf hier südlich von Berlin in Brandenburg. Groß beklagt über die Dürre mal wieder. Es hat jetzt ja ein paar Mal geregnet. Aber so richtig hat es erst gestern geregnet, also so, dass man mal so 2 Stunden oder so nicht raus konnte. Und da ist mir erst aufgefallen, wie irre, dass das echt, also ich meine, früher, ich erinnere mich so an so Sommer und so, also vor allem als Kind, meine Sommerferien waren immer verregnet. Naja, egal, und das war gestern und man merkt dadurch heute oder gestern Abend hörte es auf und das ist so richtig schön, also alles ist so rein, sauber und dann kam so die Sonne raus und da fingen auf einmal, legten die Vögelchen nochmal richtig los und heute Morgen genauso. Also man hat richtig gemerkt, weil ich glaube, die Insekten sind auch dann natürlich anders unterwegs, wenn es mal geregnet hat. Also ich glaube, jeder kennt dieses Gefühl, ne? Also wenn es mal geregnet hat und dann wieder nicht. Und heute Morgen, es war ganz anders als in der Zeit, wo es einfach täglich sonnig war. Genau, und das habe ich sofort gemerkt und gleichzeitig merke ich aber auch, es ist insgesamt ein bisschen ruhiger geworden. Also ich glaube, so im März, April, da legen ja die Singvögel richtig los.
Ja.
Und es ist immer noch total viel los, aber ich stelle fest, es singen andere jetzt und es wird anders, also es singen andere Arten, da komme ich gleich zu meinen Beobachtungen, aber es ist ein anderes Verhalten zu beobachten. Also der Star, von dem ich ja schon öfter sprach zum Beispiel, der ja irgendwie noch vor einem Monat immer im Birnbaum saß und richtig Gas gegeben hat, den habe ich heute zum Beispiel gesehen, wie er ohne Pause mit Würmern und Insekten in die Baumhöhle flog. Und natürlich, der kommt zu nix.
Also der muss jetzt ran
und das ist aber auch so süß, ne? Also weil vorher habe ich ja erzählt, glaube ich, hatte ich den Eindruck, dass irgendwie das Weibchen auf den Eiern sitzt und er saß davor und hat ein Lied gesungen, so süß, und jetzt sind sie beide nur am Gas geben und völlig fertig und
rackern.
Echt, kommt zu nix. Also, und das ist aber auch so süß. Und ich freue mich dann immer so, der hatte heute einen Schnabel voll mit so riesigen grünen Würmern oder Raupen und ich denke immer, boah, wo finden
woher
die
hat er
das?
Die?
Ja, woher hat er die? Aus dem Anglerladen, glaube ich. Aus dem Angler, so ein Zubehör, Anglergeschäft.
Ja, bei mir geht's genauso. Ich freue mich auch. Ich freue mich über jedes Tier mit einem kleinen Insektchen im Mund, weil ich so denke, ein bisschen Protein für die Nachzügler.
Ja, aber ich saß hier mit offenem Mund und dachte, also sorry, ich war wirklich beeindruckt, wie die auch, wenn man mal Meisen beobachtet, das weiß ich als Kind noch, die sind ja ohne Unterlass am Fliegen und die haben immer den Schnabel voll. Das ist so beeindruckend. dass sie die 12 Insekten, die es noch gibt, dank der Landwirtschaft und der Intensivierung unserer Felder und Äcker gibt, ja,
dass sie die finden.
Die 12 finden und sich nicht um die streiten auch noch, ja. Also, ja. Auf jeden Fall, das war meine Beobachtung, dass es insgesamt, ja, nicht ruhiger, aber es gibt andere Geräusche. Und wenn ich noch was erzählen darf, ganz kurz.
Ja, ich bitte drum.
Weil eins der anderen Geräusche, und da bin ich ja so unglaublich glücklich und froh, und es gibt nämlich hier bei mir direkt, wir haben so eine alte Obstbaumwiese, und in einer Ecke steht so eine Baumgruppe, die schon sehr alt ist, die auch keine Obstbäume sind, sondern das ist eine Pappel, mehrere Birken, eine Fichte, und ich schätze, dass die da irgendwie schon ewig und wild sich mal hingesät haben, aber wirklich sehr, sehr hoch. Obstbäume sind ja nicht so hoch. Und da ist jedes Jahr ein Pirol drin, also der Pirol.
Ach Mann.
Ich weiß nicht, den kennen viele vom Hörensagen, aber ist ein wahnsinnig schöner Vogel, so amselgroß, knallgelb mit schwarzen Flügeln, den sieht man eben nie, obwohl er so auffällig ist, aber man hört ihn immer, wenn er zurück ist, und er ist, wenn man einmal diesen Gesang gehört hat und ihn sich abgespeichert hat, dann vergisst man ihn nie und er fällt einem wirklich auf, und er ist hier wirklich auch nicht so selten, glaube ich, in Brandenburg auf jeden Fall, wo ich mich aufhalte. Also ich höre ihn auch, wenn ich spazieren gehe und so. Aber er ist eben auch sehr präsent, weil zum Beispiel die ganzen Finken und die ganzen Meisen und so weiter einfach gerade nicht mehr singen.
Ja.
Und weil er sehr spät zurückkommt. Also er wurde früher Pfingstvogel genannt und er ist dieses Jahr tatsächlich schon recht früh, muss ich sagen. Also Anfang Mai ist früh. Jedenfalls ist er da und das hat sowas ganz Melancholisches. Also das müssen wir auch, den müssen wir in unsere... in unsere Dose packen. Darf man sich, dürfen wir uns auch selber noch was wünschen, jetzt wo unsere Fans immer sich Sachen wünschen?
Ja, also die ist natürlich jetzt wirklich sehr voll, aber ich finde schon, das sollten wir. Man muss ja auch ein bisschen mit der Zeit gehen.
Ja.
Können wir auf jeden Fall machen. Was ich zum Pirol noch sagen will, ich habe den Pirol noch nie gesehen selber, aber dieser Gesang ist ja, das ist ja für mich in meinen Ohren nicht mal europäisch. Das hört sich schon fast so Paradiesvogel an. Das ist so urwaldmäßig und das finde ich so unglaublich. Also wenn man den hört, das kann sich jeder mal vielleicht zu Hause googeln, den Pirol, das ist ein Geräusch, was man vermuten würde im Amazonas.
Das stimmt.
Oder, ne?
Das stimmt. Und es gibt auch Pirole weltweit, verschiedene Arten, und er ist eben in dieser Familie der einzige europäische. Und also da reden wir dann drüber, wenn wir ihn hoffentlich bald dann ziehen. Aber was ich so faszinierend finde, als Kind dachte ich, das kann ja nicht sein, dass der hier irgendwo leben soll. Da, wo ich herkomme, gab es ihn auch nicht. So häufig jedenfalls, weil das Männchen ist ja so knallgelb. Aber ich habe hier die letzten Jahre auch immer die Erfahrung gemacht, weil ich wollte ihn ja unbedingt sehen. Also ich höre ihn immer und wollte ihn unbedingt sehen. Also habe ich mich auch echt wie so ein Depp angepirscht und mich manchmal echt stundenlang irgendwie da hingelegt. ohne Witz, mit so einem Fliegengitter.
Also das ist so lustig.
So
Fliegen. Wenn ich mir das vorstelle, dann muss ich immer so
mit
lachen.
So einem Hut, so einem Safari-Hut, wo so...
den hast du auch, ich weiß.
Wo so Fliegengitter, so Mückengitter, genau.
Ein Mückennetz.
Genau. Und ich habe ihn auch irgendwann tatsächlich, dann wurde ich belohnt und habe letztes Jahr meinen ersten Pirol gesehen. Aber da ist mir aufgefallen, dass dieses Knallgelb genau jetzt, Anfang Mai, die perfekte Tarnung ist, weil der lebt ja in den obersten
Baumgipfeln
und der kommt auch nicht wirklich runter. Der ist wirklich nur die obersten 2-3 Meter bei sehr hohen Laubbäumen. Und wenn man mal jetzt bei diesem Wetter von unten, so wie ich quasi, von unten hochgucke, gegen das Licht, das ist da ist knallgelb die beste Tarnung. Also gar nicht grün,
ja, klar, siehst
sondern
du gar nicht.
Wirklich
Stimmt.
gelb. Total irre. Und,
Stimmt, ja.
Genau, den habe ich also heute nicht gesehen, aber wieder gehört und dachte, den muss ich unbedingt anbringen, weil das ist ein Vogel, der jetzt aktuell auffällt, weil er ganz neu wieder da ist.
Ja, super. Wünschte ich, könnte ich mit dir da mich anpirschen und den mal sehen. Also das finde ich, wie gesagt, der Gesang, ich habe ja einen Hang zur Melancholie, wie wir schon wissen, bei der Amsel und da setzt es bei mir direkt ein. Wenn ich den höre, denke ich, oh, toll. Ja. Also wäre ich gerne dabei.
Und vor allem, weil der auch oft abends und morgens so singt und es wirklich insgesamt stiller ist. Also diese präsenten Gesänge wie so Buchfink oder Star oder so, die man ja wirklich kennt, auch Amsel, die wir ja auch schon irgendwie besprochen hatten, die sind eben gerade nicht so aktiv. Und dadurch wirkt das noch mal krasser, wenn dieser Pirol flötet.
Ja, interessant, weil du gerade Buchfink sagst, weil ich habe in den letzten Tagen, ich bin ja in Köln, in den letzten Tagen hat es hier auch mehrfach geregnet, was ich auch ganz schön fand mal und auch wichtig natürlich. Und da waren die Buchfinken sind total abgegangen hier. Also die habe ich so viel gehört mit diesem Regenruf, diesem typischen, den wir auf jeden Fall auch mal behandeln müssen, den Vogel. Weil das ist auch so ein Vogel, der wirklich mit mir, also das ist der Gesang und auch der Vogel an sich, die haben mich mein Leben lang begleitet, genau wie die Amsel.
Ja.
Und liebe ich sehr. Und der hat jetzt in den letzten Tagen hier total Gas gegeben. Ach, und ich habe wirklich, also richtig laut, und ich hab dir, glaube ich, auch eine Aufnahme geschickt. Hier muss irgendwie ein Pärchen sein oder vielleicht ein Männchen, was noch jemanden sucht oder einfach dem Regen nachweinen, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hat es hier von jeder Seite geflötet.
Ach, wie fand schön. Ich sehr. Das ist ja auch so ein Ruf, den man so als Anfängerin oder Anfänger, also jetzt mal an alle, die gerade anfangen wollen mit Vogelbestimmung und gerne mehr erfahren wollen über das, was da draußen rumfliegt.
rumfliegt.
So. Buchfink ist echt einer, den man sehr gut sich merken kann, weil der immer sehr gleich singt. Und wenn man sich das mal gemerkt hat, total schön. Also geht total.
Und laut. Ja, ist auch ein wirklich lautes Singen.
Der schmettert richtig.
Genau.
Und aber den Buchfink haben wir in unserer Dose. Deswegen reden wir da jetzt auch nicht weiter drüber. Pirol legen wir noch rein. Ich würde sagen, das machen wir. Wir haben ja auch viele Wünsche bekommen. Ich würde sagen, das machen wir einfach nachher, bevor wir ziehen. Schreiben wir die neuen Vogelwünsche sozusagen auf, oder?
Okay, ja, machen wir später.
Ach, wie schön.
Finde ich auch. Ach, wie schön.
Hast du denn was noch gesehen, außer die Buchfinken, die du jetzt in letzter Zeit gesehen hast? Oder du musst ja nicht von heute sprechen, aber vielleicht auch gestern, vorgestern. Wir haben uns ja gar nicht so häufig gehört jetzt.
Ja, also ich habe, seitdem wir die Kohlmeisen behandelt haben, vor, ich glaube, es ist jetzt schon 3 Wochen her, haben die mich gedisst, wahrscheinlich, weil wir sie gedisst haben und sind nicht mehr auf meinen Balkon gekommen.
Echt?
Ja, ist wirklich wahr und es hört sich jetzt so ein bisschen, also jeder, der das hört, wird wahrscheinlich denken, ja klar. Aber ist wirklich so und ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht, bis mir aufgefallen ist, dass ich meine Meisenknödel, die hier auf dem Balkon hingen, bis vor 3 Wochen, weggehangen habe, und zwar in den Hof ins Grüne. Also oberhalb des Hofs ist so ein Gitter und dahinter sind Bäume. Und dann habe ich das da hingehangen, weil ich eben dieses Problem hatte, dass die Tauben immer kamen und meinen ganzen Balkon leider geschisselt haben. Und dann habe ich das also unten hingehangen.
Ja.
Und habe ich nicht dran gedacht. Es war scheinbar so, dass die Meisen direkt geschaltet haben und gedacht haben, ciao.
Was sollen wir da oben noch?
Wir gehen nicht mehr an die Futtersäule mit dem Läppchen Sonnenblumen, sondern wir gehen an die Meisenknödel unten. Dann habe ich das beobachtet, so wie du, gespäht, und habe die dann da entdeckt. Und seit neuestem kommen sie auch wieder 1-2 Mal hier auf dem Balkon. Die Kohlmeisen, um ein bisschen Sonnenblumenkerne zu haben, habe ich mich sehr gefreut, weil ich mache mir ja immer Sorgen direkt, wenn ich irgendeinen Vogel nicht sehe. Ist ja wirklich so.
Ja. Man muss aber auch dazu sagen, wenn manche Leute sich jetzt auch wundern, dass man mal Vögel sieht und dann auf einmal ganz lange nicht. Ich bin ja auch in so Vogelforen im Internet etwas nerdig unterwegs und da lese ich auch immer so ganz süße, aufgeregte Leute. Ich habe schon seit 3 Tagen keine Meise mehr an Kasten gehabt und so. Das ist aber auch, glaube ich, normal, weil man darf auch da nicht vergessen, dass die gerade echt auch mit anderen Dingen zu tun haben. Die sind einfach beschäftigt. Die bauen Nester oder brüten oder haben schon Kinder. Und natürlich im Februar oder März ist irgendwie der Traffic an diesen Futterstationen viel, viel größer. Und das Leben wird jetzt insgesamt etwas heimlicher. Jetzt kommt die Zeit des, des Anpirschens, von dem wir gerade schon gesprochen haben. Also wenn man jetzt die Vögel beobachten will, muss man das ein bisschen anders tun. Also bei mir an den Futterstellen sind auch fast nur noch Spatzen. Und da freue ich mich drüber. Aber die ganzen anderen sind gerade echt busy.
Ja, außer die Sittiche hier. Ja. Also die sind ja schon im Februar am Brüten. Und weißt du noch, als ich erzählt habe vor 1,5 Monaten, die kommen kaum noch. Ich weiß nicht, was los ist und so. Ja, die waren am Brüten, ganz klar. Und jetzt, also wirklich, also das ist das Erste und das Letzte, was ich hier auf dem Balkon sehe.
Wie schön.
Sind 8 riesen Halsbandsittiche. Ach. Die hier rumhängen und krächzen. Und ja, da muss ich echt mal ein Video machen, das müssen wir posten.
Ja.
Wir haben ja jetzt eine Instagram, einen Instagram-Account.
Ja, ganz langsam, aber sicher tasten wir uns davor. Dazu sagen müssen wir ganz kurz zu den Sittichen, weil das reißen wir immer nur so an, aber vielleicht kann man in einem Satz, kann ich auch sagen, oder mach du mal ganz kurz, warum hast du Sittiche auf dem Balkon in Köln?
Ach so, ja. Also da wurde ich übrigens gebeten drum. Ich habe die gekauft und habe die hier in der Voliere. Sorry. Und deshalb sitzen die hier.
Und jeden Morgen denkst du, wie schön, dass die kommen.
Und ich denke, komisch, dass die immer das Erste und Letzte sind.
Und komisch, dass die auch schreien.
Und warum schreien die eigentlich die ganze Zeit?
Okay, jetzt erzähl mal ganz kurz. Nee.
Ja, ich habe übrigens, ist übrigens auch ein Wunsch, dass wir eine Folge über diese Sittiche machen.
Ja, okay.
Habe ich jetzt
merken
bekommen.
Wir uns, schreiben wir gleich auf.
Ja, müssen wir machen. Also die Halsbandsittiche und Alexandersittiche brüten hier am Rhein, den Rhein entlang. Mhm. Die sind aus dem Zoo entflohen in den 70ern und sind jetzt also wirklich mehrere Tausend bis 10.000, ich glaube 30.000 insgesamt in Deutschland. Eine Riesengruppe an Sittichen, die den Rhein entlang leben. Und hier am Stadtgarten, wo ich wohne, in Köln, sind große Plantanen und da halten die sich oft auf. Also es gibt so Stellen in Köln, wo die in Gruppen sitzen und auch brüten. Also die brüten auch hier.
Die nisten in den Asthöhlen, ne?
Genau, in den Asthöhlen von den alten Plantanen ist es wirklich obersüß, weil also man muss sich nicht mal anschleichen. Da sieht man dann so ein Loch und dann kommt so ein Köpfchen hervor. Gott. Und es ist wirklich super süß. Also und die haben meinen Balkon entdeckt und der ist jetzt, also da hängt, also die Leute bleiben hier stehen im Park und man sieht so richtig 5, 6 Leute, die da stehen und meinen Balkon beobachten, weil die hier alle sitzen.
Und denken, wer wohnt da?
Und dann komme ich raus und die Vögel sind auf meinen Schultern und nein, Gott, nein. Ja, aber so ist das gekommen und ich genieße das sehr und weil ich jedes Mal denke, dass es irgendwann, wenn ich hier ausziehen muss,
das ist eine Mietwohnung. Wenn die Hausverwaltung dich rausschmeißt, weil...
Oder ich pleite bin, weil wir nur noch den Podcast machen dann und kein Geld mehr verdiene, dann werde ich diesen Anblick sehr, sehr vermissen.
Das sind
wunderschöne Vögel.
Soweit ist es ja nicht. Erstmal ist es toll, dass du da
noch
hast.
Nicht.
Und wir machen dann natürlich auch irgendwann eine Folge zu den Sittichen. Wir haben jetzt schon so lange über unseren Morgenreport geredet, aber das ist auch so schön, weil so viel passiert ist schon wieder.
Ja, es ist viel passiert.
Hast du noch was Besonderes? Weil sonst hätte ich eine super Überleitung.
Nee, machen wir mal die Überleitung, finde ich auch.
Ja?
Hau rein.
Also, weil ich habe heute Morgen auch was beobachtet und das habe ich jetzt noch nicht erzählt, weil es ist, wie gesagt, habe ich mir aufgespart für die Überleitung. Und zwar, es geht um unseren Tagesvogel, den Eichelhäher, den wir letztes Mal gezogen haben. Und der Eichelhäher ist ja ein Rabenvogel, aber was eben viele gar nicht wissen und was ich auch, weiß ich auch noch als Kind, total faszinierend fand, der taucht in den Büchern und überall auch auf unter den Singvögeln. Und ich dachte immer, was, wieso ist so eine Krähe? Also weil das Verhalten und alles
mögliche.
Ich war schon stolz, dass ich wusste, dass er zu den Rabenvögeln gehört, weil selbst da sieht er ja, ist ja optisch anders als die anderen Rabenvögel. So. Aber das soll auch noch ein Singvogel sein. Das war mir als Kind immer ganz, fand ich ganz besonders, diese Info. Und dann habe ich das aber recherchiert und überhaupt habe ich dann auch verstanden, warum. Und jetzt heute Morgen im Walnussbaum über mir, wirst es nicht glauben, aber es ist wahr, 2 Eichelhäher, es wird ein Pärchen gewesen sein und es war das Süßeste, Antonia. Die Sonne schien da oben in die Baumkrone und ich hörte, ich saß da drunter und hörte so ein, wie so ein ganz leises, also ich versuche es jetzt mal nachzumachen, pass auf.
Oh ja.
Es ist so... fast schon wie so, auch wie so Sittiche oder Wellensittiche, so Gang, Achtung, so. Wirklich.
Ja, wie so ein kleines, ich weiß genau, also, was du meinst.
Wie so ein Walkie-Talkie oder so, was nicht funktioniert. Ja. Und dann, ich dachte, nein. Und dann gucke ich hoch und dann saßen da zwei Eichelhäher, so ganz nah beieinander, und die haben so geschnäbelt und sich sowas überreicht. Irgendwie was, irgendein Insekt oder irgendwas. So ein Pärchen, das machen ja Vögel, dass die sich was schenken. Und das war so krass. Und da hat man wieder gehört, auch diese Stimme, die die haben. Und das haben eben andere Rabenvögel auch. Also per Definition ist es eben, ein Singvogel ist sozusagen eine Vogelgattung, glaube ich, die in der Lage ist, diese Töne im Kehlkopf zu erzeugen. Also zum Beispiel Enten und so weiter sind das eben nicht. Also die können keine Melodien erzeugen in dem Sinne. Und ich kann auch gleich nochmal die Definition raussuchen. Aber das war so süß. Und das habe ich auch schon bei Elstern beobachtet, auch alleine, also wie die dann so in der Sonne sitzen und dieses, so, das klingt wie so aus dem, ja, also es weiß ich auch nicht, so ein bisschen futuristisch.
Das ist. Ich glaube, ich denke, ich weiß genau, was du meinst, weil das sind ja diese Geräusche, da flippe ich ja aus. Ja. Das machen auch übrigens die Sittiche hier.
Genau.
Wenn die so sich unbeohnt und so gut gelaunt, aber liebevoll miteinander schwätzen. Och. Also so ein, nee, also da könnte ich,
wenn man
also
richtig,
ich weiß, glaube ich, was du
wenn
meinst.
Wenn man richtig merkt, da ist gerade irgendwie, also vielleicht bilden wir uns das auch nur ein, aber da ist irgendeine Emotion im Spiel.
Und das dann nee, das bilde ich mir, aber das bilde ich mir auch nicht ein, weil ich glaube, wenn man die in dem Moment beobachtet, sieht man auch, das ist ein friedvolles, liebevolles Miteinander in dem Moment.
Ja.
Also so ein, man merkt richtig, die sind sich geneigt und da ist so ein Austausch und so eine sehr liebevolle Kommunikation und da, das ist ja, naja, gut, was weiß man, man müsste jetzt ins Philosophische gehen, aber das ist, kann ich mir gut vorstellen und ja, das ist natürlich extrem süß.
Ja, total. Ja. Und das war für mich wieder der Beweis, dass eben auch Rabenvögel zu den Singvögeln gehören, weil sie eben in der Lage sind, diese Tonfolgen zu produzieren, sozusagen.
Ja, ja.
Also,
ja, und man sagt dem Eichelhäher ja auch nach, dass er ein Künstler ist.
Ja.
Also der kann wohl sehr, sehr viele Töne oder Rufe ausschließen, wusste ich auch nicht.
Imitieren, glaube ich, ne?
Ja. Imitieren, genau. Habe ich auch nie drauf geachtet. Ich kenne nur dieses typische, ich nenne es jetzt mal Krähen, ja, dieser...
Spiel doch mal ab, hast du das da schon irgendwo?
Ja, kann ich mal abspielen, dieser Krähenberuf.
So ein Krächzen, ne? Ja, so ein Krächzen.
Ja, ja, das kenne ich eher.
Das ist auch das Häufigste. Das ist so ein Warnruf.
Genau, hätte ich jetzt auch gesagt. Ich mach mal an hier.
Ja.
Also das kenne ich auf jeden Fall.
Ich glaube, das kennen auch viele, die einfach draußen unterwegs sind mit offenem Ohr, auch in Städten. Das hört man öfter.
Ja, und wenn man das hört, denkt man natürlich nicht, dass dieser Vogel auch andere schönere Laute von sich geben kann, oder?
Nee, wenn man das hört, denkt man, das ist ein Rabenvogel, was er ja auch ist.
Also, ja, was er ja auch ist, genau.
Aber das ist, genau, das ist auch dieses typische Eichelhäher-Krächzen, was ihm ja auch den Namen Hüter des Waldes oder so sagt man ja auch, weil es fällt oft auf, dass er, also es ist ein Warnruf und wenn man spazieren geht irgendwo und dann kommt oft der Eichelhäher und schimpft quasi, dass man dort unterwegs ist. Und genau, und das machen sich eben auch andere Tiere und kleinere Vögel zu eigen, indem er eben sozusagen denen anzeigt, oh, hier ist irgendwas ist los.
Ich denke, es ist jetzt auch an der Zeit, ihn mal zu erklären, wie er aussieht, weil das ist ja wirklich das Besondere an diesem Vogel.
Wie würdest du ihn beschreiben?
Also bevor ich jetzt richtig ins Eingemachte gehe, wie er wirklich aussieht, möchte ich sagen, dass das ein Vogel ist, den ich, bevor ich überhaupt mich für Vögel, ich sag mal, was für ein Vogel wer ist und wie auch immer, interessiert habe, dass dieser Vogel, den habe ich gesehen und dachte immer, was ist das denn gewesen? Also, weil ich kannte vielleicht die Amsel und eine Taube und so. Und aber dieser Vogel, wenn man den sieht und man hat sich noch nie damit beschäftigt, und der fliegt an einem vorbei, denkt man erstmal, warte mal, ist das ein entflohener Sittich? Oder also ja, der ist ja wunderschön. Und das also erstmal als erstes. Wegen eben den Farben. Er hat eben diese wunderschönen blauen Augen, die man, finde ich, wenn er auf dem Baum sitzt und man beobachtet den oder er fliegt, also die sind ja sehr groß auch. Das sind ja jetzt keine kleinen Knopfaugen.
Genau, das sind auch hell. Sondern, also ich weiß gar nicht, ob sie blau sind. Auf jeden Fall sind sie super hell und das ist ungewöhnlich, ja, weil ich glaube, ja, große Vögel oder vor allem auch andere Rabenvögel haben natürlich einfach schwarze Augen, glaube ich, viele.
Ja, vielleicht sind sie gar nicht blau. Warum denke ich das?
Ich glaube, die
eigentlich
sind hell. Die haben so einen, wir gucken uns nochmal ein Bild an. Warte mal. Ich glaube, die sind hell auf jeden Fall.
Ja, ja, genau, auf jeden Fall hell. Genau. Und nee, ich dachte grad, immer
die
blau.
Die haben eine, das, was bei uns weiß ist, ich bin kein, ich weiß nicht, was ist denn die Iris? Also die Pupille, ja, die sehe ich gerade, ist schwarz und dann kommt aber ja, sozusagen eigentlich sehr menschlich. Das, was bei uns nämlich weiß ist, ist bei denen sehr, sehr hell, hellblau oder weiß auch. Und dann haben sie außen um das Auge herum nochmal einen aus Federn sozusagen einen weißen oder hellen Kranz. Und das macht, glaube ich, diesen Eindruck so, als hätte der so krasse, große blaue Augen, oder?
Ja, und ich dachte immer, dass dieses Helle eher bläulich schimmert. Aber, also weil das ist eben, wenn man sich den Vogel anguckt, auch so jetzt nicht auf einem Bild, dann gibt es eben, ach, warte, ich muss mal kurz hier ausmachen, hier war noch von dem Klang, sieht man an den Federn, ist ja, das ist ja das, was ihn ausmacht, diese blauen Federn, wenn der fliegt vor allen Dingen, und die paaren sich eben mit diesen Augen, und man denkt dann, ey, das ist doch, was ist das für ein Vogel?
Ja,
das also stimmt. Der sieht so, ist ja wunderschön, ne? Ja. Diese blauen Federn, schwarz-weiß gestreift, wenn der fliegt, sieht man die noch mehr, und dann diese Augen.
Und wenn der
fliegt, das ist, was mir aufgefallen
genau,
ist.
Genau, und ich glaube, die Schwungfedern oder die Federn an den Flügeln sind ja auch so weiß und schwarz. Und der Vogel an sich ist ja sehr hellbraun, so cremebraun, und Vögel in der Größe, also der ist ja wirklich taubengroß, sag ich jetzt mal. Da sieht man einfach, glaube ich, selten welche, die so hellbraun sind und durch dieses schwarz-weiße und die blauen Federchen am Flügel eben so bunt erscheint. Deswegen denkt man erstmal, wenn man keine Ahnung hat, was war das denn? Und wenn man ihn dann mal näher betrachtet, dann denkt man, wow, was ist das denn für ein schöner Vogel?
Mega schön.
Ja,
also ich muss da eine Anekdote erzählen, weil der Eichelhäher ist ein Vogel, den ich auf besondere Art kennengelernt habe, denn ich saß mit meiner Mutter in der Küche in meinem Elternhaus, also in dem Haus meiner Eltern, und wir haben gegessen, und ich glaube, das ist 15 Jahre her.
Und dann klingelte es an der Tür und da war...
Und dann klingelt und dann stand Herr Eichelhäher
und sagte, sorry, grüß Gott.
Und jetzt hör mal auf. Auf jeden Fall saßen wir da und ist eigentlich eine traurige Geschichte.
Sorry.
Saßen wir da und wir unterhalten uns und auf einmal macht es, sehe ich nur noch einen Schatten, es macht Boom und dann ist ein Vogel gegen die Scheibe geflogen in der Küche. Ne? Und ich war so geschockt, weil also das Thema Fenster oder Vogelschlag war mir gar nicht bewusst damals und Vögel und wie auch immer. Dann gucken wir raus und dann lag da ein toter Eichelhäher. Oh,
Entschuldigung.
Philipp, hör auf. Ein Toteleichelpeter.
Toteleichelpeter. Ja, okay. Ja,
auf jeden Fall,
es ist nicht lustig. Es ist nicht lustig.
Nee, das ist nicht lustig. Und dann saß eben, lag...
Also.
Lag ein toter Eichelhäher da.
War der sofort tot?
Der war sofort tot. Genickbruch, glaube ich. Und der ist auch mit einem Affenzahn gegen diese Scheibe gedonnert. Also es war wirklich ein Knall. Und der lag da und ich habe natürlich
immerhin sofort tot.
Ja, genau, immerhin sofort tot.
Ja.
Ich habe, kannst dir ja vorstellen, bei mir total die Fassung verloren. Ne? So, ne? Ja. Und dann, was ist das? Und dann sind wir raus und dann habe ich eben diesen toten Eichel in der Hand gehabt und konnte mir den, hört sich jetzt ganz schlimm an, aber genau angucken.
Ist doch gut.
Und dachte echt, was ist das denn für ein wunderschöner Vogel? Ich meinte, ich wusste nicht was, ne? Ich meinte, Mama, was ist das für ein Vogel? Dann meinte sie, er ist ein Eichelhäher. Und diese Federn, die du jetzt so als hellbraun beschreibst, die würde ich schon fast rosé nennen.
Ja,
die
sind im so gewissen fast, Licht, ins, ja, das stimmt, das stimmt.
Ja, das die stimmt. Gehen so fast ins Rosane rein.
Ja.
Und die, also, nee, also es ist so ein schöner Vogel. Wir haben den dann begraben im Garten und ich habe Rotz und Wasser geheult. Also es ist wirklich, man darf es gar nicht erzählen.
Doch, ich finde das völlig in Ordnung.
Es war ein Erlebnis für mich. Und genau, haben ihn haben ihn begraben und dann hat er ja, das ist mir dann, habe ich da auch gesehen, oben auf dem Kopf nochmal so schwarze kleine Federchen.
Ja, wie so eine kleine Frisur.
Ja. Ey, das war
so gesperbert, so nennt man das, glaube ich. Also ich glaube, es gibt diesen Fachausdruck gesperbert, weil so ein Sperber hat ja auch so wie so ein fleckiges Muster. Und ich glaube, das ist bei ihm auf dem Kopf auch da, ne?
Das hat er auch, genau. Ja. Und eben diese wunderschöne Farbe an der Brust und diese blauen Federn und also es ist ein wirklich sehr, sehr schöner Vogel und was dann auch leider dazu führt, dass er auch bejagt wird. Ne? Also es ist auf jeden Fall auch ein Vogel, den Jäger interessant finden, durch diese Federn, die er hat. Ne?
Aber meinst Farben, du, er wird gejagt, weil er so hübsch ist? Also offiziell ist es ja eher so, dass gesagt wird, es gibt in gewissen Regionen zu viele. Also es wird ja oft von Jägern behauptet.
Behauptet, ne?
Ja, genau, sage ich extra. Mhm. Und ich komme auch gleich dazu, es gibt auch in vielen Regionen viele, ab und an, kann ich gleich was zu sagen. Aber er wird jetzt, glaube ich, nicht wegen der Schönheit gejagt. Ich glaube, sowas ist in Deutschland eigentlich sehr verboten, oder?
Ja, in dem Fall, im Normalfall ja, natürlich. Aber in dem Fall ist es tatsächlich so, dass er bundesweit nicht gejagt werden darf. Mhm. Aber NRW zum Beispiel hat ein Länder oder ein spezielles Ländergesetz und hier darf er gejagt werden. Ja. Und der NABU zum Beispiel ist total dagegen gewesen, weil der eben sagt, die würden das ausnutzen, die Jäger, dass sie dann eben sagen, okay, wir haben einen toten Vogel gefunden, weil wohl diese blauen Federn so für Jäger, für die Hüte und so interessant sind.
Genau, also ich weiß, dass das viele Jäger am Hut haben als Trophäe, aber ich bin natürlich vorsichtig. Ich weiß nicht, ob sie den jagen, weil der so schön ist und weil sie eine neue Feder für den Hut brauchen oder ob sie ihn eben jagen, weil sie ihn jagen und dann, wenn sie ihn erlegt haben, diese Feder aufheben, ne? Also das kann ich jetzt nicht sagen.
Das weiß ich auch nicht.
Also
das wird auf jeden Fall vermutet und das sind so die Vermutungen, die da dahinter sind. Aber er wird ja auch gegessen. Gibt auch Eichelhaar-Rezepte.
Das stimmt.
Und vielleicht beides. Eine schöne Eichelhaarbrust und die blauen Federn.
Also man muss
auf jeden Fall.
Genau. Ja. Man muss dazu sagen, dieses Essen ist, glaube ich, auch eher. Also es wurden ja viele Vögel früher tatsächlich oder andere Tiere noch gegessen als heute. Ich glaube, das ist auch eine Nische. Also ich glaube, wenn jetzt irgendwo im Restaurant stehen würde Eichelhaarbrust, würden die meisten denken, was ist los? Zum Glück.
Natürlich.
Aber es ist auf jeden Fall, kann man auch recherchieren, es ist auf jeden Fall eine Nische. Und ja, ich glaube, dass dieser Vogel auf jeden Fall polarisiert. Weil wir haben jetzt sehr viel über seine Schönheit geredet. Also Fakt ist tatsächlich eine seiner dunklen Seiten, wenn man so will. Das ist ein Allesfresser. Mhm. Der ist auf jeden Fall nicht spezialisiert auf irgendeine Frucht, also auf Eicheln zum Beispiel. Die mag er am liebsten, auf jeden Fall ist das so. Die sammelt er ja auch und das finde ich auch faszinierend, habe ich gelesen. Der kann 10 Stück in seinem Kehlsack transportieren.
Ja, das ist so süß, ja. Ja, also, und dazu musst du auch sagen, dass er die ja dann auch versteckt, wenn es runter. Also das wusste ich ja immer über den Eichel, dass der so wie so ein Eichhörnchen seine Eicheln versteckt und die im Winter wieder
und sucht. Und eigentlich, im System Wald oder sagen wir mal so, in einem System Wald, das so funktionieren würde, ohne dass der Mensch dieses System stören würde, hat er natürlich die Rolle immer gehabt, dass er die Bäume vermehrt hat. Also dass er Eichen eben vermehrt hat, weil er findet die Hälfte nicht wieder. Es gibt Untersuchungen, dass er sehr, sehr viele wiederfindet. Also er muss tatsächlich schlau sein, was man ja Rabenvögeln auch nachsagt. Ich finde es faszinierend, dass er 10 Eicheln im Kehlsack transportieren kann. Ich spanne den Bogen zurück. Es ist so, dass er aber ein Allesfresser ist. Also gerade jetzt im Frühjahr braucht er Proteine, so wie alle körnerfressenden Vögel, also auch Spatzen und so weiter, brauchen jetzt Insekten. Und der Eichelhäher wegen seiner Größe nimmt eben auch gerne junge Vogelbabys zum Beispiel oder gerade ausgeflogene. Und das ist natürlich, deswegen polarisiert er, das ist natürlich dramatisch, wenn du irgendwie deine Blaumeisen im Kasten hast und freust dich und hegst und pflegst sie und dann vergreift sich der Eichelhäher an den Küken. Das ist ja die große Frage, was finden wir oder auch so Hobbyornithologen, was ist gut, was ist nicht gut? Also welcher Vogel ist böse, welcher ist gut? Das ist ganz spannend, wenn man sich mal in so Vogelforen tummelt, wie das dann emotional diskutiert wird. Und ich finde, ich komme halt immer zu dem Schluss, auch das hat was mit dem Jagen zu tun. In dem Moment, wo der Mensch sich zurückziehen würde oder weniger einfach eingreifen würde in die Natur, in allen Belangen, dann wäre das System, glaube ich, in der Lage, es so herzustellen, dass eben dieser Eichelhäher gerne mal eine kleine Meise abgreift, aber das natürlich nicht den Bestand der Meisen gefährdet. So.
Natürlich, also viel weniger, als es wir tun.
Genau.
Also das sowieso. Und er wird interessanterweise in den britischen Jagdbüchern immer noch als potenzieller Schädling geführt.
Ja,
bis
genau.
heute.
Ja. Ja.
Schon interessant.
Und auch interessant, weil ich gelesen habe, dass der zum Beispiel auch gerade in der Brutzeit große Insekten normalerweise auf seinem Speiseplan hat, also auch Heuschrecken. Gibt es ja auch kaum noch, weil wir haben ja Glyphosat und Co. Bedeutet aber auch, wenn es das nicht gäbe, dann wäre der Eichelhäher potenziell auch ein Nützling, weil er natürlich auch Schädlinge vertilgt sozusagen. Und am Ende sind die Vögel auch alle, ich sag mal in Anführungszeichen, faul. Wenn ein Überangebot an Heuschrecken da ist, was die Felder zerstören würde, dann würde der Eichelhäher da natürlich eingreifen und würde sich nicht an der Meise vergreifen. Also ist jetzt die steile These eines emotionalen Hobbyornithologen. Aber das ist auch ähnlich so, wenn sich Leute beschweren, dass die Stare die ganzen Kirschen wegfressen, was sie bei mir übrigens auch andauernd tun. Aber was sollen sie denn auch sonst? Es gibt ja nichts mehr.
Also, ja, ich glaube, wie bei ganz vielen anderen Tieren insgesamt, aber auch bei Vögeln, muss man vielleicht so ein bisschen mehr über den Vogel erfahren, um zu verstehen, dass das ja eigentlich ein Waldvogel ist.
Ja.
Also ein Vogel, der im Wald gelebt hat und in Mischwäldern, Laubwäldern gelebt hat und sich immer mehr auch durch die Monokulturen bei Wäldern in Richtung Städte und Gemeinden bewegt hat.
Ja.
Weil, das ist ja sehr interessant, wusste ich auch nicht, aber liegt auf der Hand, die alten Bäume, die bei Monokulturen dann eben gefällt werden, um das Holz zu nutzen, werden in der Stadt manchmal stehen gelassen, einfach weil sie Zierbäume sind. Und das sind eben auch die Bäume, die älteren und großen Bäume und Laubbäume, die diese Vögel brauchen.
Ja.
Und die leben dann in diesen Bäumen und kommen näher an die Stadt ran. Also in Köln, hier Braunsfeld, wo ich aufgewachsen bin, da gab es ganz viele Eichelhäher. Und die müssen sich eben den Gegebenheiten fügen. Und ich glaube, das ist ein großes, großes Thema, egal in welche Richtung von Tieren man geht. Und gerade die Krähen und Eichelhäher und Rabenvögel sind eben sehr kluge Tiere,
Ich meine, die Dohle zum Beispiel, ein kleiner Rabenvogel, ist ja auch total der Stadtvogel geworden. Also, oder sagen wir mal Stadtdorfvogel. Und eigentlich nistet der auch, es ist der einzige Rabenvogel, der in geschlossenen Baumhöhlen nistet und das hat er gegen Schornsteine oder gegen irgendwelche anderen Dinge eingetauscht, aber ursprünglich hat er auch nicht in Städten gelebt. Ne? Aber soweit das immer noch geht, finde ich das ja in Ordnung. Es ist ja gut, dass manche Vogelarten das können. Es sind eben nur nicht alle, die das können, ne? Die in irgendeiner Form sich da so schnell anpassen. Spricht aber auch wieder für die Klugheit dieser Vögel, der Rabenvögel.
Ja, und vielleicht haben sie auch Glück. Ich meine, wir haben ja auch über Feldvögel geredet, die einfach auf dem Boden brüten. Das geht in der Stadt eben nicht so gut.
Ja,
also da müssen wir auf jeden Fall auch noch mal, wir haben immer ganz viel,
worüber
wir noch reden müssen.
Aber
das ist ein ganz, ganz, finde ich, ein ganz wichtiges wichtiger Punkt, der eigentlich jetzt im Frühling von uns behandelt werden
muss. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich möchte aber eine Sache noch, weil wir gerade über die Art sprechen, noch sagen, auch weil wir gerade, ich habe angerissen, dass es so viele Eichelhäher gibt. Und es ist tatsächlich so, ich habe auch nochmal recherchiert, weil mir das aufgefallen ist. Diesen Winter hier, ich habe teilweise 30 Eichelhäher-Schwärme, also richtige Schwärme gesehen. Und ich hatte teilweise am Futterhaus hatte ich 3-4 Eichelhäher. Also wirklich, wow, was ich auch nicht kannte aus meiner Kindheit. Man muss dazu sagen, es ist hier natürlich, der Garten geht über in eine Streuobstwiese mit 10 alten Obstbäumen und dahinter gibt es einen Feldweg mit alten, dicken Eichen, uralt, und dann kommt das offene Feld. Also der Garten geht bei mir natürlich auch anders als in Dörfern oder Städten in die offene Landschaft über. Daher gibt es dann diese Massen manchmal auch. Aber ich habe dann gelesen, das hatte ich dir auch mal erzählt, als du hast dich irgendwann im Winter mal irgendwie, hast du mir einen Artikel geschickt, dass man Eichelhäher jagen kann darf. Und das hat uns beide überrascht. Und da habe ich dann auch recherchiert. Und tatsächlich ist es so, dass vor allem im Winter, also es ist nicht unbedingt ein Standvogel, also der Eichelhäher zieht umher und tut sich im Winter auch zu Trupps zusammen. Und häufig sind es Vögel aus dem Osten, also aus dem kontinentaleren Europa, sag ich mal, wo eben die Winter härter sind. Das ist bei mir wahrscheinlich hier Polen. Und dann tun die sich zusammen und streifen umher auf der Nahrungssuche und kehren aber im Frühjahr in ihre Reviere zurück. So, bedeutet, ich habe jetzt auch wahrscheinlich dieses Pärchen, was ich heute Morgen beobachtet habe hier, und jetzt nicht mehr diese Massen. Aber es kann natürlich der Eindruck entstehen, dass es massenhaft Eichelhäher gibt. Und es gibt tatsächlich, habe ich recherchiert, Jahre, in denen solche Invasionen, werden sie genannt, stattfinden, wo die wirklich zu großer Zahl, auch typisch übrigens für Rabenvögel, also Krähen etc., umherstreifen. Ja. Und das habe ich diesen Winter und dieses Frühjahr auf jeden Fall beobachtet, ja.
Aber insgesamt kann man sagen, dass es Eichelhäher in Deutschland, die sind jetzt nicht gefährdet, ja, aber es ist jetzt auch nicht so, als würde sie an jeder Ecke geben. Das, ne? Also
ja.
Und vielleicht reden wir noch mal ganz kurz, wie man die erkennt. Es gibt ja einen ganz speziellen GIS, da wollten wir ja drüber reden. Ja. Du hast gesagt, du siehst die. Erklär doch mal, woran du einen Eichelhäher erkennst.
Wir haben ja immer diesen Begriff GIS, auf den wir auch schon öfter angesprochen worden sind. Da können wir gleich noch mal einen Satz zu sagen, weil das ist in der Bestimmung von Vögeln, für alle, die jetzt Folge 1 schon wieder vergessen haben oder nicht gehört haben, ein wichtiger Begriff, den wir ganz passend finden.
Philipp, man hört dich ganz komisch gerade. Okay. Redest du gerade anders?
Nein, ich rede die ganze Zeit normal.
Jetzt hört man dich wieder normal. Du warst so gemummelt.
Okay.
Ja, weiter.
Und dieser GIS, also woran man den Vogel erkennt, ist vor allem, was du eben schon beschrieben hast, dass man im Flug oder wenn er an einem vorbeifliegt, irgendwie denkt, wow, was war das denn? Also er hat diesen wellenförmigen Flug fast schon. Also der manchmal so ein bisschen an so einen Specht erinnert.
Ja.
Und ich meine, eine Taube, wenn wir jetzt mal beim Größenvergleich sind, fliegt eben ganz anders. Und der GIS packt sozusagen alle Merkmale zusammen eines Vogels anhand dessen oder anhand deren man dann eben den Vogel bestimmt. Und beim Eichelhäher ist das im Flug eigentlich so, dass er so fast schon, er hat die Schwungfedern sehr weit auseinander und er rudert so ein bisschen wie so ein Specht.
Genau.
Und dann fliegt er so wellenförmig und und dann sieht man eben auch diese schwarz-weißen Federn zu dem hellbraunen, cremefarbenen Gefieder. Und deswegen ist der Eichelhäher im Flug eigentlich auch von Weitem relativ gut zu bestimmen anhand seines Gisses.
Genau, und ich weiß noch, als ich bei meiner Schwester mal war, die wohnt, wie gesagt, außerhalb der Stadt, aber noch an den Stadtgrenzen, und die hat einen Eichelhäher, der immer zum Futterhäuschen kommt, und ich weiß noch, wo sie meinte, ja, was ist das denn? Und ich so, ein Eichelhäher, meint sie, ja, der sieht aus, als würde der jede Sekunde abstürzen beim Flug, weißt du? Genau, das ist so ein bisschen unbeholfen, vom Fliegen her denkt man so,
so taumeln.
Was ist denn mit dem?
Taumeln.
Ja, so ein bisschen turmeln, taumeln, und sie meinte, ist das ein Deppvogel? Ist der so ein bisschen... Also er wirkt so ein bisschen unbeholfen.
Hat deine Schwester nicht auch schon die Spechte als räudig beschrieben?
Ja,
also,
ja.
Interessant.
Also sie hat immer Charakter. Finde ich ja süß.
Ja, total. Total.
Soll ich mal den GIS vorlesen?
Ja, genau.
Oder hast du das jetzt gemacht?
Nein. Ich würde mal einmal sagen, wir haben nämlich diesen Begriff GIS von einer Autorin aus einem sehr, sehr schönen Buch, was auch gut zu unserem Podcast passt. Und das ist eine Definition, die Antonia jetzt mal ganz kurz vorlesen kann und auch mal kurz sagt, welches Buch das ist, oder?
Das mache ich jetzt und du hörst dich wieder so vermummelt an. Irgendwie, als wärst du nicht frei.
Also das Ding ist ja, dann hörst du ja
jetzt
nur mich
besser
am Telefon so und die Aufnahme ist ja wahrscheinlich gleich geblieben. Also die steht die ganze Zeit, das Aufnahmegerät steht die ganze Zeit vor mir.
Ja, hast du recht.
Also.
Okay, dann erzähle ich mal. Also es gibt ein Buch, das heißt Federnlesen von Johanna Romberg. Ich habe das sehr genossen. Es ist wirklich eins meiner liebsten deutschen Vogelbücher. Ich glaube, es wurde geschrieben 2017 oder 2018. Ich muss mal nachschlagen. 2018. Und sie erklärt das so. Ich lese einfach mal drauf los, den Giz. Sie erzählt hier vom Vögel erkennen und dann geht es los. Es gibt allerdings Momente beim Beobachten, in denen selbst das ausführlichste Bestimmungsbuch und das schärfste Glas nicht weiterhelfen, weil der Vogel zu weit weg sitzt oder die tief stehende Sonne seine Farbe unkenntlich macht, weil er so hoch oben im Baum hockt, dass nur seine Unterseite sichtbar ist, weil er nicht sitzt, sondern vorbeifliegt und das so schnell, dass keine Zeit bleibt, ihn näher zu betrachten. Aber selbst solche Vögel verraten sich durch eine Zeichensprache, die man lesen lernen kann, wie Federfarben und Gesang. Bislang gibt es nur einen englischen Namen für diese Sprache. Er klingt ein bisschen wie ein Zauberwort. Doppelpunkt Giz. Ich lese mal weiter.
Ja, vielleicht
reicht es. Als ich dieses Wort, meinst du, es reicht schon?
Ja, ich weiß nicht, was steht da noch? Vielleicht reicht es auch nicht. Ich finde es ja schön. Lies weiter.
Ja, sie geht jetzt so ein bisschen darauf ein, wo sie das erste Mal gelesen hat. Deshalb, ich denke, das hat schon gereicht.
Ich glaube, sie
erklärt, dass es eben bestimmte Merkmale gibt, wie du eben auch schon gesagt hast. Wenn man einen Vogel länger beobachtet, dann merkt man seine Körpersprache oder die Art, wie er fliegt und so.
Und das vielleicht noch gepaart eindeutig. mit einem Geräusch. Also Drosseln zum Beispiel im Flug schimpfen oft so. Und das mit Erfahrung bildet sich dann so ein Bild, dass man dann irgendwann weiß, oh, das muss auf jeden Fall ein Specht gewesen sein, anhand dieser Merkmale. Und dann weiß man noch lange nicht, was für ein Specht, aber das ist manchmal auch egal. Also mir ist das manchmal total egal, weil ich mich freue, ach, das war ein Specht und wahrscheinlich war es der oder der Specht, weil die anderen kommen hier nicht vor. So. Und genau, beschreibt es ganz gut. Das ist ist eine gute Form, das Bestimmen zu lernen, wenn man da Interesse dran hat.
Genau, und ich glaube, als gutes Beispiel, das haben wir aber auch schon mal gesagt in den vorigen Folgen, ist die Amsel und der Star.
Genau.
Und jetzt ganz kurz, also die Amsel hüpft auf dem Boden und sucht nach Regenwürmchen oder was auch immer. Und der Star, der geht eher.
Genau.
Und ich habe das meiner Tochter einmal erklärt, die ist 8 Jahre alt und die kann das daran schon jetzt sehen. Also das ist ein ganz klares Merkmal. Ja. Das finde ich immer so ein gutes Beispiel dafür.
Ja. Das stimmt.
So.
Wir müssen, wir haben jetzt nochmal über den Giz geredet, weil da viele Fragen zu kamen. Und das ist ja auch eigentlich, ist das nicht auch total das Pornowort? Ganz kurz noch.
Ja. Ja, ist ein Pornowort. Das heißt Pornowort. Also, es heißt ja kommen. Also, Giz heißt das Sperma des Mannes, würde ich sagen, aber, wenn er kommt.
Aber sagt die da sagt die nichts zu, oder? Warum das. In irgendeiner Form.
Das kann sein.
Weil die Frage kam nämlich auch schon von unserer Fanpost.
Also Giz ist eher bekannt dadurch, ich kannte das englische Wort Giz schon, also in dem Bereich, ne, im sexuellen Bereich.
Ekelhaft
wusste ich das, weil meine Geschichte...
Ja, hör mal auf.
Aber das schreibt sie hier, glaube ich, nicht.
Hat sie vielleicht extra ausgelassen, weil sie so rot geworden ist dabei. Aber
das weiß man nicht. Oder sie wollte das.
Ja.
Nee, nein. Aber das steht da nicht. Aber ich meine, wenn du einmal Giz, J-I-Z-Z eingibst, dann ist, siehst du eigentlich nur Glieder.
Deswegen ist es eigentlich komisch, dass das dieser Begriff ist. Aber sie schreibt ja auch, es klingt wie ein Zauberwort. In der
ja,
Tat.
Ja, aber ich
in
muss auch Tat. Sagen, ich finde, ja, aber findest du nicht, dass es perfekt passt?
Ja, irgendwie passt
The
es.
Giz.
Ja, das passt total.
Weil
gut.
Es hat sowas. Es deswegen, hat eben, wie sie sagt, so ein bisschen Zauber, so einen kleinen...
Deswegen hinterfragen wir das auch gar nicht weiter.
Nee,
und wir kommen jetzt drauf,
nicht.
Weil der Giz vom Eichel her, habe ich ja erzählt, der ist eigentlich ziemlich, daran kann man ihn enttarnen. Und ich würde, damit wir die Tradition nicht einbrechen lassen, einmal aus unserem Lieblingsvogelbuch vorlesen, wie sozusagen in einem Bestimmungsbuch der Eichel her nochmal zusammengefasst wird.
Ja, bitte.
Warte mal, wo ist es? Da ist es. Eichelhäher, Garrulus glandarius, Länge 34 cm. Wirkt vor allem im Flug auffallend bunt. Kennzeichnend das schwarz-weiß-blaue Muster, der Flügel und der weiße Bürzel. Lebt verborgen im dichten Laubwerk, macht aber durch den typisch heiser rätschenden Warnruf auf sich aufmerksam. Weitere Rufe, bushardähnlich, hiä und andere, krächzende und blubbernde Laute. Gesang, ein leises, bauchrednerisches Schwätzen, mit rauen, auch stimmvollen Lauten ist zumeist in entspannter Situation zu hören. Also guck mal, da haben wir es doch. Mhm. Ich finde dieses das bauchrednerische Schwätzen, das macht's, das trifft es genau. Super. Flug über längere Strecken unstet flatternd. Über kurze, im tief schwingenden Wellenflug. Meist einzeln oder paarweise, im zeitigen Frühjahr auch lärmende Gruppen. Auf dem Zug in lockeren Trupps. Eicheln und Nüsse werden als Wintervorrat vergraben. Laub, Mischwälder, Parks, große Gärten, zunehmend in Ortschaften. Also eigentlich alles, was wir jetzt gerade selber schon festgestellt haben, was wir beobachten, oder?
Ja, aber das ist ja oft so, dass wir dann reden und das nochmal zusammengefasst wird. Also das ist ja eigentlich wie so ein Schulterklopfen für uns beide. Und deswegen lesen wir es auch vor, damit jeder merkt, was für Profis.
Dass wir es vorher schon mal auswendig gelernt haben. Nein, Quatsch.
Ja, ja,
genau. Nee, aber zum Beispiel, also für Paris Vogelbuch, das ist untypisch, dass zum Beispiel so Dinge da stehen wie zunehmend in Ortschaften. Eigentlich halten die sich mit sowas zurück. Das muss schon bedeuten, das ist tatsächlich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten was Besonderes gewesen. Also das ist aus den 90ern, dieses Buch. Und genau, also das hattest du ja auch gesagt, dass er auf jeden Fall ein Vogel des Waldes ist, aber auch in Städte und Ortschaften inzwischen sich dort verbreitet hat. Man muss natürlich dazu sagen...
Ja, also du hättest diesen Vogel vor 30, 40 Jahren nicht in der Nähe einer Stadt gesehen.
Ja, und man muss dazu sagen, er fällt natürlich auch extrem auf in der Stadt. Deswegen ist es auch... deswegen merkt man das auch einfach, dass er da ist. Ganz anders. Also wir hatten noch mal einen Jungen in Berlin-Kreuzberg, hatten wir mal einen jungen Eichelhäher. Den hat uns jemand gebracht von der Straße. Die sind so süß. Diese kleinen Baby-Eichelhäher sehen nämlich schon genauso aus wie die großen, nur halt so klein mit so breiten Schnäbeln. Und der war schon flügge. Mhm. Also alles gut. Und irgendjemand wusste, da oben wohnt der Vogelonkel. Also ich. Und hat den gebracht und... ich habe aber gesehen, dass der schon alt genug ist und dann habe ich ihn auf den Balkon gesetzt in einen Karton und dann wurde er auch weiter versorgt. Also in Kreuzberg sind auch wirklich viele Eichelhäher, muss ich sagen. Ganz toll. Hm. Ach, wie schön. Hm. Oh,
so schön.
Wir sind ins Quatschen.
Nee, also gekommen. Ich mache jetzt mal weiter. Wir gehen einfach weiter. Ja. Stoisch wie sonst fange ich mit der Kultur an.
Ja.
Sehr gut. Der Vogel Eichelhäher hat ja einen, finde ich, schöneren Namen im Englischen. Blue Jay heißt der.
Blue Jay,
ach, ja.
Ach, wie schön.
Und da gibt es natürlich ganz viel drüber, Blue Jay, weil Blue im Englischen hat ja auch diese Konnotation von traurig oder heißt somebody's blue, ne? Und deshalb wird der auch oft in Songs und in Musik genutzt und ich habe dann mal geguckt und es gibt da ganz viele Referenzen, auch von den Beatles wieder.
Echt?
Gibt es wieder von den Beatles einen Song, den habe ich aber nicht rausgesucht diesmal.
Nein, ist auch
gut. Der heißt Blue Jay Way. Okay. Aber ich habe einen anderen Song rausgesucht und aber bevor wir da jetzt wieder loslegen, hole ich erstmal unser Pöttchen, das wollten wir ja noch erledigen, ne? Bevor ich die Musik starten lasse. Hole ich mal ganz kurz.
Ja.
Wie immer habe ich das nicht hier hingestellt.
Das ist nicht schlimm.
Warum? Weiß niemand.
Mein Laptop ist gleich leer, aber wir brauchen den ja eh nicht mehr. Deswegen klappe ich den mal gerade zu, weil die schöne Musik ist ja deine Aufgabe. Ich habe übrigens noch in der Zeit, wo du das Pöttchen holst, fällt mir gerade ein, ich habe gelesen, dass Eichelhäher eine Eigenart haben, die besonders ist. Und zwar, muss ich zugeben, habe ich bei Wikipedia gelesen, aber das ist mir im Gedächtnis geblieben, dass sie sich in Wäldern in Ameisenhaufen, bewusst in Ameisenhaufen setzen. Und da so ein bisschen rumflattern, um die Ameisen zu ärgern, weil dann das Sekret von den Ameisen auf sie sozusagen gespritzt wird. Und das schützt sie gegen Milben. Also das fand ich sehr, sehr beeindruckend, diese Eigenart. Also ein schlauer Vogel.
Ja, und da sieht man eben auch, wie sich alles ergänzt.
Wie sich alles ergänzt, ja. Aber es gibt natürlich auch immer weniger Waldameisen und ach ja, hören's ob. Aber jetzt habe ich diese Pause genutzt, um das nochmal hier zu erzählen. Also was wollten wir machen? Wir wollten erstmal die Wünsche, die wir noch reinbekommen haben, aufschreiben, ja?
Genau, also leg mal los. Du hattest noch...
Ich habe mir selber den Pirol gewünscht, aber den hat sich auch noch jemand anders gewünscht. Deswegen passt das ganz gut.
Sehr gut.
So, dann wurde sich auch noch bei mir der Dompfaff /Gimpel gewünscht. Finde ich auch wunderschön. Mhm. Hast du nicht sogar welche in der Küche hängen? Also ein Bild oder nicht ausgestopft?
Ja, habe ich. Schön, ne? Habe ich. Ausgestopft. Ja. Habe ich hier hängen und liebe ich sehr.
Finde ich auch toll. Ist auch eher ein Wintervogel, würde ich sagen. Aber da können wir gleich mal was zu sagen, zu unserer neuen Dosentaktik, würde ich mal kurz. Ja. Genau. Dann hat uns ja jemand eine reizende E-Mail geschrieben.
Unsere erste Fan-E-Mail. Die war so rührend.
Also haben wir uns so drüber gefreut. Genau, danke. Ja. Und da kam der Wunsch auf, den Eisvogel zu behandeln.
Auf jeden Fall, ganz toll. Ja, liebe ich.
Natürlich.
Ja.
Okay. Das, lass mich überlegen. Ich weiß nicht, Kranich hattest du schon reingepackt?
Ja. Kranich hatte ich reingepackt, okay. Genau. Ich glaube, das ist, ne?
Ja, ja.
Dann machen wir hier, das lege ich jetzt rein. Und vielleicht jetzt mal, also wir haben es ja schon angesprochen, wir haben momentan Frühling.
Ja.
Es gibt bestimmte Vögel, die momentan vielleicht eher zu behandeln, weil das auch Zieher sind und die sind im Frühling dann hier.
Ja.
Und dann gibt es andere Vögel, die das ganze Jahr über da sind. Da haben wir noch nicht ganz besprochen, wie wir das machen, aber da sollten wir vielleicht ein bisschen nochmal drauf achten.
Ich hatte den Vorschlag gemacht, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir sozusagen die vielen Vögel, die wir in unserem Döschen jetzt haben, grob sortieren, dass sozusagen die Wahrscheinlichkeit, dass Vögel wie die Schwalbe oder jetzt auch der Pirol, also Vögel, die jetzt ganz präsent sind und auch leider Gottes im Hochsommer schon wieder verschwinden, dass man die jetzt behandelt und nicht erst in Folge 937 im Dezember dann, wo sozusagen der Gimpel auch wunderbar passen würde. Also da würden wir jetzt einfach mal sagen, dass wir das ein bisschen manipulieren. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier on air machen oder ob wir das einfach ab dem nächsten Mal machen und wir bereiten das vor. Das musst du jetzt sagen, weil du bist da gerade am Wursteln.
Nee, ich habe das jetzt schon gemacht und ich lege jetzt mal die Frühlingsvögel hier rein.
Der Kuckuck, ist der Kuckuck aufgeschrieben worden?
Ja.
Okay, gut, weil der ist nämlich auch hier richtig fleißig am Kuckuck singen.
Ja, ist drin und ich habe jetzt mal hier die rausgenommen.
Okay.
Und jetzt bin ich am gucken und jetzt kannst du.
Genau, du bist jetzt in den
Stopp Frühling, sagen.
In den Frühlingsvögeln bist du jetzt drin.
Richtig.
Ne?
Ja, richtig.
Oder Sommervögeln. Okay, dann bin ich jetzt aufgeregt und sage Stopp.
Die Goldammer.
Ach, wie schön. Ach Gott.
Ach Mann.
Ach Mann.
Ah, das ist echt schön.
Wie schön, dass wir
das freue ich mich. Schon wieder, wir freuen uns ja über jeden Vogel.
Wir freuen uns ja immer, auch schon damals bei der Kohlmeise. aber nee, toll. Ach, wie schön. Ja, die ist aber auch noch fleißig am Singen, kann ich dir sagen. Vielleicht kriege ich die nochmal aufgenommen.
Wie schön die singt. Ja, die schönste.
Mega schön.
So schön.
Ach, schön. Okay,
guck mal,
cool.
Auch ganz aufgeregt.
Ja, ach Mensch. So, pass auf, Goldammer machen wir. Schön, schön, schön. Freue ich mich total. Sag mal, du wolltest ja irgendwie jetzt noch Kultur Eichel her. Ist das jetzt einfach nur das Lied, was du anmachst, oder hast du dazu auch ein paar Sachen zu sagen? Weil so ein bisschen machst du jetzt einen schlanken Fuß.
Ich mache einen schlanken Fuß heute. Aber es gab auch wirklich viel zum Eichel her zu sagen. Ich war überrascht. Aber ich habe ein Lied rausgesucht und die Band heißt Yellow Lane. Mhm. Was ich interessant an denen fand, das sind junge Männer aus Schweden, die sich erst 2018 gegründet haben, die Band. Also diesmal kein Lied wie jetzt letztes Mal Sing Nachtigall Sing aus den 20er, 30ern, sondern ein ganz, ganz modernes Lied.
Ist das Indie oder was ist das für eine Band?
Ja, würde ich sagen, Indie ist das eher. So ich mach mal an so und schwedisch. Lass schon mal laufen. Es fängt nämlich ganz ruhig an und wir können so ein bisschen drüber reden. Aber fand ich interessant, hat mir auch gefallen. Und die haben auch, wie gesagt, Yellow Lane haben auch nur dieses Lied bislang veröffentlicht.
Ach echt?
Ja.
Und hast du schon mal reingehört, worum es geht auch? Also nur um den Eichel
her? Es geht um Frauen, wie immer. Aber wie gesagt, Blue Jay wird da genutzt mit diesem Blue, Traurigkeit und Sehnsucht.
Und das Lied heißt auch Blue Jay.
Richtig. Guck mal, das sagt das schon.
Ach, schön.
Ich glaube, ich lass mal laufen.
Ja.
Tschüss Philipp, du. Mach es gut, Jung.
Ja, tschüss Antonia. Ich freue mich auf die Goldammer und grüß Köln von mir.
Mach ich auf jeden Fall.
Bleib gesund.
Jetzt geht's los. Tschüss.
Ciao. Tschüss.